sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. 1. Mose 1, Vers 1. In einem alten französischen Chanson heißt es dagegen: Die Welt ist nicht gut, nein, sie ist nicht gut. Schön ist sie nur, wenn wir träumen. Kannst du verstehen, wie man lachen kann, wenn die ganze Welt schon morgen brennen kann? Gott sah alles an, was er gemacht hat, und es war sehr gut. Wenn wir uns umschauen, nehmen wir so vieles wahr, was nicht gut ist, geschweige denn sehr gut. Tag für Tag lesen wir das in der Zeitung. Abend für Abend liefert das Fernsehen uns Nachrichten von Hass und Terror, von bewaffneten Konflikten, Krankheiten und Tod ins Haus. Und auch im Blick auf uns selbst fällt uns wahrscheinlich nicht nur Gutes ein. Wir erinnern uns an Enttäuschungen, an unsere Unterlassungen. Uns beschleichen Sorgen und Schuldgefühle. Wir sind mitten in dieser Welt und erfahren auch in unserem Leben tiefe Risse. Das tut nicht nur weh, das gibt auch Rätsel auf. Warum liegt diese Welt so im Argen? Warum müssen Menschen mit Gewalt die Herrschaft an sich reißen? Warum tun Menschen alles, um ihr vermeintliches Recht durchzusetzen, ohne Rücksicht auf den Tod von Unschuldigen und Kindern? Woran liegt es, dass unser Leben da so friedlich und schön sein könnte, oft so zwiespältig ist? Auf der einen Seite Frieden und Freude und auf der anderen Seite so viel Unversöhnlichkeit, so viel Hass, Neid, Vergeltungssucht, Angstmacherei. In der heutigen Perikope wird uns 1. Mose 3, die Verse 1 bis 24 vorgegeben, und sie könnte eine Antwort sein. Die Geschichte vom sogenannten Sündenfall. Und weil dieser Text so lang ist, habe ich die Mirjam gebeten, dass wir es gemeinsam lesen, dass es ein bisschen leichter zu verstehen ist. Ich lese uns 1. Mose 3 ab Vers 1. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? fragte die Frau.
Natürlich.
fragte die Schlange die Frau.
Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben.
Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.
Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht bis hinein und reichte sie ihrem Mann und auch er aß davon. Plötzlich gingen beiden die Augen auf und ihnen wurde bewusst, dass sie nackt waren. Hastig flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich einen Lendenschurz.
Am Abend, als ein frischer Wind aufkam, hörten sie, wie Gott der Herr im Garten spazieren ging. Ängstlich versteckten sie sich hinter den Bäumen, aber Gott rief: Adam, wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin, darum versteckte ich mich. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Ja, gestand Adam, aber die Frau, die du mir gegeben hast, die reichte mir die Frucht und deswegen habe ich davon gegessen. Warum hast du das getan? Wandte sich der Herr an die Frau. Die Schlange hat mich dazu verführt, verteidigte sie sich.
Gott, der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe. Verflucht sollst du sein, verstoßen von allen anderen Tieren. Du wirst auf dem Bauch kriechen und Staub schlucken, solange du lebst. Von nun an werden du und deine Frau Feinde sein. Auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen.
Da wandte sich Gott zu der Frau. Du wirst viel Mühe haben in der Schwangerschaft. Unter Schmerzen wirst du deine Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, aber er wird dein Herr sein.
Deiner Frau zuliebe hast du mein Verbot missachtet. Deshalb soll der Ackerboden verflucht sein. Dein ganzes Leben lang wirst du dich abmühen, um dich von seinem Ertrag zu ernähren. Du bist auf ihn angewiesen, um etwas zu essen zu haben, aber er wird immer wieder mit Dornen und Disteln übersät sein. Du wirst dir dein Brot mit Schweiß verdienen müssen, bis du stirbst. Dann wirst du zum Erdboden zurückkehren, von dem ich dich genommen habe, denn du bist Staub von der Erde und zu Staub musst du wieder werden.
Adam gab seiner Frau den Namen Eva, das heißt Leben, denn sie sollte die Stammmutter aller Menschen werden. Gott, der Herr, machte für die beiden Kleider aus Fell. Dann sagte er: Nun ist der Mensch geworden wie wir, weil er Gut und Böse erkennen kann. Auf keinen Fall darf er jetzt von dem Baum essen, dessen Leben Frucht schenkt, sonst lebt er für immer. Darum schickte er die beiden aus dem Garten Eden fort, gab ihnen den Auftrag, den Ackerboden zu bebauen, aus dem er sie gemacht hat.
An der Ostseite des Gartens stellte er Engel mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt.
Dankeschön, Miriam. Wer mich kennt, der weiß, dass das nicht zu meinen Lieblingstexten gehört. Ich habe auch noch nie darüber gepredigt, aber heute ist das erste Mal. Es geht Schlag auf Schlag. Sie diskutiert. Sie sah, sie nahm, sie aß, sie gab, sie versteckte sich. Es ist wie bei einer Jacke. Wenn man einmal angefangen hat, sie falsch zuzuknöpfen, ist der ganze Rest auch falsch. So ist das in unserem Leben. Wenn wir einmal angefangen haben, einen Weg ohne Gott zu gehen, dann kommt eins nach dem anderen, wie wir das hier von Eva und Adam lesen. Die Schlange verkörpert hier in 1. Mose 3 das Widergöttliche. Sie steht für das Böse, das Gott zugelassen hat in seiner Schöpfung. Damit der Mensch sich in der Spannung zwischen Gut und Böse bewähren kann. Das ist der Sinn der Sache, dass der Mensch sich zwischen Gut und Böse bewähren kann. Als ich mich vorbereitet habe, ist mir neu aufgegangen, wie unfassbar listig die Schlange der Frau Gott erklärt, Gottes Wesen erklärt. Wie großzügig Gott ist, wie liebevoll und wie kreativ. Eva, Gott ist doch so großzügig, Gott verbietet dir doch nichts. Er gönnt dir doch alles Schöne. Eva, schau dir nur mal diesen wunderschönen Garten an. Sollte in diesem wunderschönen Garten Gott etwas Verbotenes geschaffen haben? Glaubst du wirklich, dass Gott so kleinlich ist? So geschickt argumentiert die Schlange, der Widersacher bis heute. Die Schlange erklärt Eva und allen Menschen bis zu uns heute das göttliche Wesen, das anscheinend göttliche Wesen. Nicht laut, nicht fordernd, nicht plump, sondern schmeichelnd und einfühlsam. Viel frömmer als mancher Theologe argumentiert sie. Vielleicht kennen einige von euch den Film über Mowgli, die Schlange. Die hat ja auch so fein nur gezischt. Gell? Die war nicht laut, aber hat das einfach nur so fein weitergegeben, was sie wollte. erinnere nochmal an die Versuchung, Franz Eige hat es uns eben gelesen. Wenn du Gottes Sohn bist, mach doch aus diesem Stein Brot, du musst nicht mehr länger hungern. Wenn du Gottes Sohn bist, kannst du doch vom Tempel springen. Gott hat gesagt, die Engel tragen dich schon. Und ich schenke dir alles auf der Erde, wenn du mich anbetest. Dann kannst du dir den furchtbaren Kreuzestod sparen. Kannst trotzdem von Gott, deinem Vater, weiter zu erzählen. So logisch, so freundlich, so einschmeichelnd argumentiert der Widersacher. Jesus hatte der Versuchung widerstanden, haben wir eben gehört. Jesus hat auf Gott vertraut, dass trotz und durch alle Schwierigkeiten hindurch Gottes Wille das Beste für ihn sei. Der Sohn Gottes durchschaute das hinterlistige, gemeine Spiel des Widersachers. Für uns heute ist das sehr viel schwerer, die Versuchungen des Satan zu durchschauen. Ich möchte uns einen kleinen Exkurs weitergeben. Für jedes Bibelwort gibt es unterschiedliche Auslegungen, je nach Veranlagung, je nach Prägung. Es hat mich sehr gereizt, Thomas, als du letzte Woche von Maria und Martha gepredigt hast. Die Predigt habe ich auch auf der Pfanne. Einfach mal anders zu predigen. Der Thomas ist ein total lieber Mensch. Aber ich predige anders. Und das ist gut so und das ist richtig so. Je nach Veranlagung und Prägung. Er ist ein Naturwissenschaftler, ich bin eine Seelsorgerin. Ganz großer Unterschied. Ich möchte uns zwei kleine Beispiele dazu nennen. Das erste, Matthäus 22, da heißt es von Jesus, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann gibt es einige Menschen, die sagen, ich kann meinen Nächsten nur dann lieben, wenn ich mich auch liebe. Die anderen sagen, überhaupt nicht. Die lehnen diese Deutung ganz ab. Selbstliebe ist total egoistisch und unbiblisch. Fast jedes Bibelwort kann unterschiedlich verstanden werden. Jeder Gläubige kann jedes Wort mit einem anderen Bibelvers erklären, warum das so und nicht anders gemeint sein kann. Und nochmal Psalm 139, wir haben es eben gemeinsam gebetet. Da heißt es, Herr, du durchschaust mich und kennst mich. Für die einen bedeutet das, wie furchtbar, wie soll ich denn da vor Gott bestehen können? Da kann ich nur noch resignieren, wenn Gott alles weiß. Und die anderen sagen, was für ein Trost, Gott liebt mich, ich muss vor ihm keine Rolle mehr spielen. Ich darf so zu Gott kommen, wie ich bin. Und so dürfen wir nachher gemeinsam das Abendmahl feiern. Wir dürfen so, wie wir sind, mit all dem, was wir vielleicht in der vergangenen Woche in den Sand gesetzt haben, mit all den Problemen und Schwierigkeiten, die wir in der letzten Woche haben, zu Gott kommen. Ich darf so zu ihm kommen, wie ich bin. Und dann das Hoffnung machende, aber ich brauche nicht so zu bleiben, wie ich bin. Nur zwei kleine Beispiele. Unzählige Bibelstellen werden bis heute zerstritten. Verbissen wird über Bibelstellen gestritten. Es kann auch ganz anders gemeint sein. Ich habe in meinem Studium gelernt, dass es Erkenntnis und Bekenntnisfragen in der Bibel gibt. Bekenntnis heißt, Jesus Christus ist Gottes Sohn, der für mich gestorben und auferstanden ist. Jesus ist der Herr der Herren und er wird in Herrlichkeit wiederkommen. Bei diesen Bekenntnissen gibt es überhaupt keine Diskussion, hier gibt es keinerlei Toleranz. Anders ist es bei den Erkenntnisfragen. Erkenntnis bedeutet zum Beispiel die Frage, was ich essen darf. Oder die Frauenfrage, oder die Tauffrage, oder die Kleiderfrage. Hier kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Da gibt es oft kein Recht, kein Richtig und kein Falsch. Und bei der Vorbereitung habe ich gedacht, wahrscheinlich werden wir alle irgendwann in der Ewigkeit zusammensitzen, auch wenn wir diesen oder jenen Bibelvers ganz unterschiedlich verstehen. Manche Erkenntnisfragen, zum Beispiel was Kleidung angeht, ist auch situativ zeitgemäß zu verstehen. Zurück zu unserem Text. Hier versucht der Widersacher Eva leise einschmeichelnd auf seine Seite zu ziehen. Ganz nebenbei untergräbt sie Evas Vertrauen Gott gegenüber. Sag mal, Eva, ist das nicht eigentlich ein bisschen unfair von Gott, gerade den schönsten aller Bäume euch vorzuenthalten? Eva, kann das sein, dass du Gott vielleicht nur falsch verstanden hast? Und so sät die Schlange bei Eva Misstrauen mit einer guten Frage. Sag mal, Eva, warum hat euch Gott eigentlich verboten, von diesem Baum zu essen? Die Schlange der Widersacher hetzt Eva nicht gegen Gott auf. Sie stellt nur eine harmlose, interessante Frage. Hinterlistig, gemein, subtil. Wo und Widersacher Misstrauen in unserem Leben Gott gegenüber sät, das wird bei jedem von uns anders sein, aber er tut es. Und zwar ganz subtil, fies und hinterlistig, sodass wir es manchmal gar nicht merken. Das Misstrauen ist da. Eva konnte Gott nicht mehr so ganz vertrauen, dass es einen wichtigen Grund hatte, warum gerade dieser Baum tabu sein sollte. Könnte sie vielleicht etwas verpassen, wenn sie ausgerechnet die ganz klein wenig von diesem verlockenden Baum probieren würde? Die anderen Bäume scheinen ja vergleichsweise langweilig gegen diesen wunderschönen Baum. Alles, was vorher so schön war, ist für sie auf einmal öde. Und sie wird wie blind für Gottes Schönheit und Schöpfung. Ihre Sicht verengt sich auf eine einzige Sache, auf einen einzigen Punkt. Und dieser eine einzige Punkt wird über alle Maße begehrenswert. Vielleicht kennen wir das auch. Eine einzige Sache in unserem Leben, die möchten wir unter allen Umständen haben. Das wäre das Größte. Eva merkt, dass dieser eine einzige verbotene Baum, dessen Früchte sie so heiß begehrt, nur durch Ungehorsam Gott gegenüber zu erreichen ist. Nur durch Ungehorsam Gott gegenüber kommt sie an diese Früchte. Und weil sie das weiß, braucht sie einen Verbündeten. Wer bietet sich besser an als Adam? So ganz allein will Eva nun doch die Anweisung Gottes nicht ignorieren. Der Sündenfall ist nicht allein der Griff nach der verbotenen Frucht. Der Sündenfall hat auch, und das ist mir auch ein bisschen schwer gefallen, das euch heute Morgen zu sagen, der Sündenfall hat mit der Willenslosigkeit und Verantwortungslosigkeit des Mannes zu tun. Er steht einfach da, schweigend, und lässt sich von Eva die verbotene Frucht in die Hand drücken. Er weiß, dass es verboten ist. Adam sieht die Frucht, lässt sie sich geben, beißt zu. Unkritisch gibt Adam Eva nach. Und dann lesen wir, wie Adam und Eva versuchen, mit Feigenblättern ihren Fehltritt zu bemänteln. Sie wissen genau, dass sie Gott ungehorsam waren. Hinter einem Baum verstecken sie sich. Doch wo ist hinter einem Baum, wenn man nicht weiß, woher der Suchende kommt? Sie verstecken sich vor Gott, mit dem sie so viel Schönes erlebt haben. Einen ganzen Tag lang sind sie damit beschäftigt, ihren Fehltritt zu bemänteln. Ob sie vielleicht miteinander beratschlagt haben, wie sie aus dieser Nummer wieder einigermaßen glimpflich rauskommen? Wie sie Gott jetzt begegnen sollen. Sie fliehen, sie verstecken sich vor Gott. Wie ein Kind, das sich die Augen zuhält und sagt oder denkt, mich sieht jetzt keiner, wenn ich mir die Augen zuhalte. Und sie erfahren, dass Flucht vor Gott nichts bringt. Noch einmal Psalm 139, den wir eben gelesen haben. Führe ich zum Himmel, bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich erreichen. Wohin können wir vor Gott fliehen, wenn wir um Schuld wissen? Sich vor Gott zu verstecken, kommt für den einen oder anderen von uns auch manchmal vor. Sicher nicht hinter einem Baum. Aber vielleicht verstecken wir uns hinter ganz viel Aktivität, um nicht zur Stille kommen zu müssen. Letztlich kann unsere Flucht vor Gott erst dann aufhören, wenn uns bewusst wird, wie liebevoll Gott uns von allen Seiten umgibt, von links, von rechts, von oben und unten. Unsere Flucht kann erst dann aufhören, wenn wir seine Vergebung in Anspruch nehmen, wie nachher im Abendmahl. Wir dürfen seine Vergebung in Anspruch nehmen, seine Nähe. Adam, wo bist du? Fragt Gott bis heute immer wieder seine Menschen. Barmherzigerweise lässt Gott Adam und Eva Zeit bis zum Abend. Er zieht sie nicht sofort nach ihrem Ungehorsam zur Rechenschaft. So ist Gott. Er gibt uns Zeit. Barmherzigerweise gibt Gott den beiden Zeit und uns auch. Selbst in so massiven Krisensituationen hat Gott Geduld mit uns, gibt er uns die Chance, mit ihm zu reden. Erst am Abend ruft er nach dem Menschen, den er nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Er ruft nach ihnen, als Gott in seinem Garten spazieren geht. Ich habe mir gedacht, was ist das für ein schönes Bild? Gott, der Herr, geht am Abend, wenn ein frischer Wind aufkommt, in seinem Schöpfungsgarten spazieren. Er freut sich an den Blumen und an den Bäumen. Er freut sich an den Tieren, an den Bergen und am Meer. Adam, wo bist du? Als ob Gott nicht wüsste, wo seine Menschen sind. Und noch einmal gibt er ihnen die Chance zu bekennen, was sie gegen seine ausdrückliche Anweisung getan hatten. Sie haben die Chance, noch einmal um Vergebung zu bitten. Gott zeigt uns, es muss nicht alles gleich und sofort entlarvt werden. Manchmal ist es gut, ein wenig Zeit zu lassen, bevor ich das Versagen anderer anspreche. Und auch diese Chance lassen Adam und Eva ungenutzt. Sie reden mit Gott nicht über ihren Ungehorsam, sie bitten nicht um Vergebung. Und dann ist es so wie heute immer. Die anderen sind schuld. Wir sind perfekt darin, die eigene Schuld auf andere abzuschieben. Ich doch nicht, mein Mann, meine Frau, meine Eltern, meine Lehrer, meine Arbeitgeber, meine Kollegin, meine Nachbarin, die sind alle schuld. Wir bringen es zu Meisterleistungen, den schwarzen Peter allen anderen zuzuschieben, nur uns nicht. Der verführerische Baum ist schuld. Hättest du ihn nicht so schön gemacht, Gott, wäre ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Die Schlange ist schuld. Die hat mir das so erklärt. Die Frau, die du mir gegeben hast, ist schuld. Ich doch nicht. Schmerzen bei der Geburt sind die Folge. Das Leben einer Mutter hängt bei der Geburt manchmal am seidenen Faden. Und nach der Geburt gehen die Schmerzen lebenslang weiter. Loslassen der Kinder, die Nöte in der Erziehung, Überlastung in der Familie, Ungewissheit, wie wird es weitergehen mit den Kindern, Einsamkeit. Dornen und Disteln auf dem Weg zur täglichen Arbeit sind adamslos. Der Bauer, der keinen gerechten Lohn für seine Mühe bekommt und seine Milch wegschütten muss. Der Lehrer, der mit seiner Klasse und den Eltern zu kämpfen hat und der trotz all seiner Mühe keine Wertschätzung bekommt. Die Krankenschwester, die sich durch so viele Formalitäten herumzukämpfen hat und keine Zeit für ihre Patienten hat. Der Polizist, der sich beschimpfen und bespucken lassen muss. Wir alle spüren bis heute etwas vom Fluch der täglichen Arbeit. Gott sei Dank geht diese Geschichte aber so nicht zu Ende. Es gibt Hoffnung, die erste Hoffnung. Nur die Schlange und der Acker werden verflucht, nicht der Mensch. Der Mensch wird von Gott nicht verflucht, nur der Acker und die Schlange. Die zweite Hoffnung, Gott stellt die an ihm schuldig gewordenen Menschen nicht bloß. Gott stellt uns nie bloß, weder vor sich noch vor anderen Menschen. Im Gegenteil, der große Gott macht selbst seinen Kindern, seinen Menschen, Kleider aus Fellen. Wenn wir uns das mal vorstellen, der Herr des Himmels und der Erde wird für seine Menschen zum Schneider. Und die dritte Hoffnung, der an den Menschen ergangene Auftrag, die Erde zu bebauen und als Statthalter, als Haushalter auf dieser Erde zu wirken, der wird neu, der wird erneuert, ausdrücklich. Es ist nicht vorbei, der Mensch darf weitermachen. Wir Menschen sind bis heute von Gott nicht verlassen. Ja, Sie, ihr und ich, wir sind erlösungsbedürftig. Aber wir sind auch durch Jesus Christus erlösungsfähig. Wir sind nicht nur erlösungsbedürftig, wir sind auch erlösungsfähig. Gott hat eben nicht nur die Schmerzen bei der Geburt zugelassen. Er hat doch das Glück der Mutterschaft geschenkt. Gott hat nicht nur Dornen und Disteln für unser tägliches Abmühen in Beruf und Alltag zugelassen. Er schenkt doch das befriedigende Gefühl der Freude, wenn uns eine Arbeit gelungen ist. Die Geschichte mit Adam und Eva ist unsere Geschichte. Sie beginnt mit dem Misstrauen Gott gegenüber. Misstrauen, das von wem auch immer gesät wird. Und sie beinhaltet bis heute die Chance des neuen Lebens, die Chance der Versöhnung mit Gott, eines neuen Anfangs. Die Geschichte mit Adam und Eva endet eben nicht mit der Vertreibung aus dem Paradies. Uns wird durch Jesus Christus heute schon ewiges Leben, das neue Paradies, geschenkt. Wisst ihr, was ich meine mit diesem Lied? Jawohl, ganz laut. Genau so ist es. Heut schleust er wieder auf die Tür. Das ist ein Weihnachtslied. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Die Tür zu Gott, dem Vater, ist offen für jeden, der zu ihm gehören möchte, der seine Vergebung und Liebe für sich persönlich in Anspruch nimmt. Und das dürfen wir jetzt ganz konkret im Abendmahl feiern. Die Tür zu Gott ist durch Jesus Christus geöffnet. Kein Engel mit einem flammenden Schwert steht mehr davor. Amen.